Stellt euch vor, ihr wollt euch an ein IT-Service-Unternehmen per Management-Buy-In beteiligen, aber am Ende habt ihr euren eigenen Private-Equity-Fonds gegründet. Wie es so weit kommen konnte, welche Herausforderungen und Hürden es dabei gab und wie er letztendlich Kapital und auch eine erste Akquisition gefunden hat, darüber spreche ich heute mit Eike C. Frerichs von den IT-Capital Partners. Viel Spaß beim Zuhören.
Willkommen bei Davicon CFO Insights, der Podcast rund um die Frage, wie ich mein Unternehmen finanziell erfolgreich steuern kann. Mit Themen rund um Finance und Controlling, Unternehmensentwicklung, Entscheidungsfindung, Performance-Steigerung und vieles, vieles mehr. Von und mit Daniel Winkler.
Herzlich willkommen zu den Davicon CFO Insights. Heute habe ich ein unheimlich spannendes Thema, weil mir das so auch noch nie begegnet ist, dass ich mal jemanden hier habe, der seinen eigenen Private Equity Fonds gegründet hat. Und nicht nur das, sondern auch, wie ihr in diesem Podcast des Öfteren hört, auch so eines meiner Themen, IT-Services, IT-Unternehmen, Softwareunternehmen, dort als Objekt einer Buy-and-Build-Strategie auserkoren hat. Eike Frerichs heute bei mir, der genau einer von zwei Gründern ist, wenn ich es richtig verstanden habe, der IT-Capital Partners. Alles andere erzählst du uns jetzt, Eike. Wer bist du? Was macht ihr oder was habt ihr vor, viel besser?
Ja, danke Daniel. Schön, dass ich heute dabei sein darf. Du hast in der Tat recht, wir sind zwei Gründer, nämlich der Jörn Petterheit und meine Wenigkeit. Wir haben zusammen vor kurzem die IT Capital Partners GmbH oder den IT Capital Partners Fund, wie man es auch nimmt, gegründet mit dem Ziel, im IT-Service-Bereich Unternehmen sozusagen operativ als auch mit Kapital zur Verfügung zu stehen und diese eben mit den Gründern gemeinsam weiterzuentwickeln.
So, jetzt kommt man ja nicht so von 0 auf 100 auf so eine Idee, mal gerade so einen Fonds zu gründen oder so eine GmbH zu gründen, die so eine Strategie fährt. Strategie hatte ich in dem Podcast ja schon öfter, das läuft ja auch so unter Buy and Build. Wenn ihr jetzt nicht wisst, was das ist, dann scrollt einfach mal ein bisschen runter in den Podcast, da gibt es 2, 3 Folgen zu. Aber das fällt einem ja nicht so zu. Also, wie seid ihr auf die Idee gekommen?
Ja, das ist in der Tat wirklich sehr spannend, das fällt einem in der Tat nicht so zu. Und ich bin da offen und ehrlich und so gehen wir da auch immer mit um. Es war eigentlich nie unsere Intention, wo wir uns jetzt Köpfe zusammengesteckt haben und gesagt, so, wir gründen jetzt einen Private Equity Fonds. Ne? Sondern unsere Historie ist ja sozusagen aus dem Operativen, obwohl ich sozusagen auf der Finanzseite, also ich spiele sozusagen den Finanzpart von uns beiden, sehr, sehr komplementäres Duo, da bringe ich schon Erfahrung mit, aber es war nie der Gedanke, dass wir jetzt uns hinstellen und sagen, wir gründen jetzt einen Fonds und werden jetzt irgendwie Asset Manager oder die coolen Private Equity Guys. Bei uns stand, nachdem wir den Exit der Cloudflight da mit aufgebaut oder auch betreut haben, der sehr, sehr erfolgreich war und der, glaube ich, relativ hohe Wellen dann auch im IT-Service-Bereich geschlagen hat, die Frage, was machen wir denn und machen wir wieder was zusammen? Ja, so, und vielleicht da noch als Hintergrund, die Cloudflight wurde ja damals, jetzt 1, 2 Jährchen her, die Partners Group für 400 Millionen Enterprise Value verkauft. Das ist öffentlich, deswegen kann man das sagen. Der Partners Group, wer es noch nicht kennt, großer Schweizer Asset Manager mit, ich glaube, mittlerweile über 200 Milliarden Euro an der Management. So, und ja, da waren wir eben Geschäftsführer und nicht nur Geschäftsführer, sondern auch Investoren. Und da das ein sehr, sehr erfolgreiches Thema war und wir da sehr, sehr viel Spaß dran hatten, war die Idee danach erstmal, ja, kommen wir da wieder zusammen, der Jörn Petterheit eben und ich, weil wir halt festgestellt haben, sag mal, gutes Team, das schärft sich sozusagen nicht im Sonnenschein, sondern eben auch mit Herausforderungen, die wir da durchaus hatten. Ne? Wir hatten Corona, wir hatten Eigentümerwechsel, wir hatten auch persönliche Themen sozusagen in den Shareholder Kreisen, die wir da betreut haben als Geschäftsführer. Also wir hatten wirklich von A bis Z sehr, sehr viel Erfahrung in diesem Unternehmen gesammelt. Ich sozusagen als Geschäftsführer im IT-Service-Unternehmen, der Jörn Petterheit ist schon deutlich länger dabei, nämlich mehr als 20 Jahre. So, und das war eigentlich eine sehr, sehr gute Kombination. Und da haben wir dann uns entschieden, okay, wir machen wieder was zusammen. Nur was, da waren wir uns anfangs ehrlich gesagt noch gar nicht klar. Die eigentliche Idee war, wir machen jetzt irgendwie die Story nochmal 2.0. Ne? Also wir gehen sozusagen als CEO und CFO oder in irgendein Unternehmen rein, wo vielleicht eine Succession-Situation herrscht oder wo man einen klassischen MBI machen kann. Ne? MBI, für die, die zuhören, ist Management Buy-In. Der funktioniert normalerweise so, dass da zwei Guys sind, die bringen irgendwie Geld mit und Expertise, kaufen sich bei jemandem ein, der irgendwie eine Nachfolgeregelung sich wünscht und sozusagen Nachfolger sucht und geht dann sozusagen beiseite und die Neuen kommen rein. So, das haben wir sozusagen am Markt probiert. Das heißt, wir haben mit Gründern gesprochen, aber irgendwie hat sich dann rauskristallisiert, dass die Gründer, mit denen wir gesprochen haben und auch die, sag mal, die Themen, die Unternehmen, die wir spannend finden für unsere Investmentstrategie, dass da gar nicht dieser MBI ein Thema ist. Ne? Das sind alles Gründer gewesen, die sind alle zwischen 35 und 45. Warum? Weil so spannende Themen wie Cloud, die gibt's ja noch gar nicht so lange. Das heißt, da gibt's ja gar keine Gründer, die irgendwie 30 Jahre im Geschäft sind dann irgendwie rausrollen oder Nachfolger suchen, primär, sondern das sind eher die Gründer, die sagen, Mensch, ich habe jetzt hier ein bestimmtes Level im Unternehmen erreicht, ob das jetzt nur Mitarbeiter sind, geografischer Fokus oder auch Umsatzzahlen oder Produktivitätszahlen. Ich muss aber jetzt irgendwie den nächsten Schritt zünden, weiß nicht genau, wie das geht und brauche Hilfe. Genau, so und dann haben wir gesagt, Mensch, okay, haben wir verstanden, MBI scheint wohl irgendwie so ein bisschen schwierig zu sein, zumindest mit dem Investitions-Setup oder Mindset, mit dem wir da rangegangen sind. Okay, gut, dann müssen wir jetzt nicht unbedingt in der ersten Reihe stehen als operativer Geschäftsführer oder als C-Level-CEO oder Vorstand, sondern wir gehen dann in die zweite Reihe, ne, mit unserem eigenen Kapital natürlich auch, und machen das und helfen dann Unternehmern eben, diese Story dann zusammenzubauen. Ne? Sondern was wir eigentlich machen wollen, wir wollen Unternehmen bauen und eine Story bauen, an die man sich dann irgendwie auch erinnert. So, und das war dann unser Anreiz, dann eben auch zu sagen, ja, okay, dann machen wir das halt eben als Investor mit operativer Expertise. Komme ich gleich nochmal dazu, was das genau für unseren Fonds bedeutet. Und ja, und das machen wir nicht für ein Unternehmen, sondern das müssen wir dann für mehrere Unternehmen machen. Und da dann diese große Story auch nicht mit wenig Geld, sondern eher mit mehr Geld funktioniert, war es dann klar, da brauchen wir irgendwie auch mehr Kapital.
Okay, das musst du mir nochmal ein bisschen genauer erklären. Weil so wie ich es jetzt verstanden habe, habt ihr einen ganz guten Exit gemacht, ihr wart beide mit beteiligt bei 400 Millionen, kann man ja vermuten, dass da so vielleicht auch ein größerer Krümel abgebrochen ist von dem Kuchen und auch euch zugefallen ist. Das heißt, ist schon bestimmter Cash da. Wenn ich jetzt Management bei Ihnen machen will und ich spreche irgendwie Gründer an, die so 35, 45 Jahre alt sind, die stehen ja auch alle voll im Saft. Also da hätte ich eher vermutet, naja, was bringt ihr denn noch mit außer Geld? Und will ich dann überhaupt so viel Anteil abgeben? So, wenn ihr jetzt sagt, das hat nicht so gefruchtet, dann wäre meine Vermutung gewesen, ihr geht vor der Alterspyramide noch ein bisschen weiter nach oben und sagt, geht man da nach oben oder nach unten? Naja, auf jeden Fall älter. Und sagt, ich nehme ein Unternehmen, was eher Richtung Nachfolge geht oder wo wir jetzt gemeinsam die Story bauen können. Wenn ich in die zweite Reihe gehe, dann wäre für mich jetzt die Frage, nur ob ich es richtig verstanden habe, erwerbt ihr dann nur einen Minderheitsanteil?
Nee, ganz im Gegenteil. Also wir erwerben nur Mehrheiten. Also unser Fonds ist jetzt nicht ein klassischer Private Equity Fonds in dem Sinne, dass wir jetzt eher unsere klassischen 10 bis 15 Investitionen tätigen, sondern wir sind sehr, sehr fokussiert. Im Gegensatz zu anderen Fonds am Markt sind wir ein gewerblich geprägter Fonds. Bedeutet, wir können auch operative Entscheidungen im Unternehmen mittragen, die sozusagen außerhalb der Kompetenz des Beirates funktioniert. Ne? Also vermögensverwaltende Fonds, wie es üblich ist sozusagen in Deutschland noch. Ich kenne auch andere Fonds, Flex kennt ihr ja zum Beispiel auch. Ich glaube, die haben auch einen gewerblichen Fonds. Die können halt eben selber sozusagen mit operativen Teams oder mit operativem Eingriff, wo es nötig ist und wo Hilfe gefordert ist, eben dann auch dem Unternehmen entsprechend unter die Arme greifen und diese Unternehmen dann auch mit entsprechenden Initiativen weiterentwickeln und auch Entscheidungen treffen. Das kann ein vermögensverwaltender Fonds in dem Fall nicht. Ne? Ein vermögensverwaltender Fonds, auch gerade steuerlich bedingt, darf nicht operativ eingreifen. Das heißt, bei diesen klassischen großen Fonds, zumindest den deutschen, die sind immer daran gebunden, ein entsprechendes Gremium dort zu installieren, nämlich einen Beirat, ne, wie es heißt. Und dieser Beirat bekommt dann bestimmte Kompetenzen, die letztendlich dann die Geschäftsführer in den bestimmten Schranken dann Entscheidungen sozusagen oder mit den Geschäftsführern zusammen Entscheidungen treffen, die in dem Rahmen oder im Befugnis des Beirats dann definiert sind. So, und das ist bei uns halt eben anders. Also wir können halt in der Tat, also ich bin jetzt hier bei der TechRiser, unser letztes Investment, kommen wir vielleicht noch, oder bei erstes kommen wir gleich darauf zu sprechen. Da bin ich eben in der Akquisitionsgesellschaft, die jetzt dann auch TechRiser heißt, selber noch Geschäftsführer, weil wir erstmal helfen, diese Struktur mit dem Unternehmen überhaupt erstmal zu leben. Ne? Oftmals ist es so, dass der PE da kommt, der bringt eine riesige Struktur mit, Luxemburg und so weiter und so fort. So, und dann ist aber gar kein Annehmer da in dem Unternehmen, weil die Gründer natürlich nicht irgendwie hier über 1000 Strukturen im Management haben, sondern die brauchen jetzt erstmal so ein bisschen Zeit, an dieser Struktur auch zu wachsen. So, das ist zumindest schon mal ein Punkt, wo wir sagen, da sind wir anders, da können wir besser unterstützen, eine bessere Einführung, auch den Wandel sozusagen besser begleiten.
Ja. Das heißt, ihr erwerbt die Mehrheit, das ist ja eigentlich schon so, wie ich klassisches Wachstumskapital verstehe. Ihr habt Know-how und für den, der raus will, wird es am Ende ein größerer Kuchen dadurch, dass ihr euren Input auch noch gebt.
Also erstmal ja, ganz klar, wir machen nur Mehrheiten und es ist in der Tat so, dass wir eben nicht nur Kapital mitbringen, sondern eben unsere operative Expertise, die wir eben in deren Managementfunktion, die wir bisher wahrgenommen haben, dann auch dort einbringen. Ja? Und wie schon gesagt, wir sehen aktuell hier einen Markt, gerade insbesondere bei T-Service-Bereich, der relativ fragmentiert ist, der aber gleichermaßen auch sehr, sehr, sagen wir, researched ist. Researched heißt für mich Ansprache durch M&A-Berater, Ansprache durch Investoren und auch Ansprache durch strategische Investoren, die teilweise auch börsengelistet sind, beispielsweise wie eine Bechtle, Cancom und so weiter. So, aber es gibt eben diese Unternehmer, die keine Lust haben, in eine von diesen drei Klassen sozusagen jetzt ihr Unternehmen zu übergeben, sich in eine Gruppe zu integrieren, in einen DAX-Konzern zu integrieren, in eine Buy-and-Build sozusagen zu integrieren, sondern die suchen jemanden, der ihnen bei ihren aktuellen tagestäglichen Problemen unter die Arme greifen kann, um einfach auch persönlich nochmal den nächsten Wachstumsschritt zu machen. So, und das meine ich, das ist sozusagen unser Sweet Spot, den wir unseres Erachtens erkannt haben, dass da einfach dieser Gap oder dieses, da ist so eine Lücke, von denen die eigentlich schon öfter angesprochen sind, wirklich, die werden teilweise regelmäßig angesprochen, die Unternehmer mit gut laufenden Geschäftsmodellen, aber die wollen sich halt nirgendwo angliedern, die haben schon viel erreicht und wollen es irgendwie selber bauen, nur sie bauen und wollen auch noch selber wachsen. So, da sozusagen setzen wir an und da bringen wir eben unsere ganze operative Expertise mit und auch den Fokus. Und das können wir mit dem Fonds eben sehr gut, weil wir eben nicht diese 10 Investments oder 20 machen, sondern wir machen sehr, sehr fokussiert sozusagen die Handvoll Investments, die wir hier im IT-Service-Bereich machen.
Okay, das heißt, die Unternehmen oder vielleicht auch Unternehmensgruppen, die ihr kauft, bleiben eigenständig? Also es ist kein Buy-and-Build?
Nein, Buy-and-Build gehört in der Tat dazu. Also Buy-and-Build sozusagen, wir nennen es programmatisches Buy-and-Build. Ich nenne jetzt keinen Namen sozusagen, aber es gibt da Fonds, die sozusagen das schon sehr verprofessionalisiert haben, wo du dann, vielleicht, das kann man schon sagen, was ich eine Valentic oder eine Netco nicht als negatives Beispiel, sondern eher als Gruppenbeispiel, was auch funktionieren kann, halt sehr, sehr viele Unternehmen sehr, sehr kontinuierlich dazu kaufen, um dann halt eben ein großes Ganze zu schaffen, wo es dann potenziell Synergien gibt, wo es einen tollen Markt bedient, wo ich auch eine ganze Breite von Service und Leistung anbieten kann. Ja, so, was machen wir? Wir machen es eher programmatisch, heißt also sehr, sehr detailliert auf das Unternehmen zugeschnitten, heißt trotzdem beim Bild ja. Und warum ist das auch hier bei uns sinnvoll oder angedacht? Weil auch hier der Unternehmer sozusagen eine Möglichkeit hat, sich gerade in diesem Geschäft, was er meistens gar nicht kann, nämlich, wie mache ich das mit einer Finanzierung? Wie mache ich überhaupt eine Buy-and-Build-Strategie? Internationalisiere ich dabei oder bleibe ich halt irgendwie nur in meinem Home-Turf-Market? Das sind alles Themen, mit denen sich die Unternehmer, mit denen wir zumindest sprechen, eher weniger beschäftigt haben, weil dort einfach der Skill fehlt. Ne? Auch da sehen wir sozusagen so ein Talent-Gap. Die haben nicht die Ressourcen, um sowas zu stemmen. Und auch da sozusagen sehen wir unsere Expertise dann eben dem Unternehmer zu zeigen, Mensch, das geht. Und wir bringen auch den Skill mit ein und packen mit an.
Ja, und genau, wer das einmal verstanden hat, wie es funktioniert, das macht ja auch komplett Sinn. Und wie das dann heißt, ist auch eigentlich zweitrangig. Trotzdem, ich mache mal kurz eine Begriffsdefinition für die, die vielleicht die alten Folgen nicht gehört haben. Und jetzt fragen, wovon reden die beiden da eigentlich die ganze Zeit? Also Buy and Build heißt, ich kaufe verschiedene Unternehmen meistens im gleichen Sektor, um dann Synergien zu nutzen. Sprich, wenn wir über IT-Services sprechen, habe ich vielleicht sowas wie ein Plattform-Invest. Das ist das große, sage ich mal, das große Unternehmen, 300 Mitarbeiter. Und da kaufe ich vielleicht so kleinere hinzu, die Add-ons, manchmal auch so ein bisschen despektierlich genannt, die vielleicht nur 30 Mitarbeiter haben. Und dann sage ich, ja gut, das ist ja super Synergieeffekte, die ich da erzielen kann, weil ich brauche keine HR mehr. Ich kann vielleicht den Empfang, wenn die in der gleichen Stadt sind, kann ich die Büros zusammenlegen. Ich kann den Empfang über eine Telefon-Hotline laufen lassen und dadurch spare ich ja schon irgendwo nicht operative Kosten. Das war so einer der Effekte. Ein anderer ist natürlich operativ, dass wenn ich irgendwo viele Projekte habe, dann auch viel besser staffen kann oder vielleicht auch ganz andere Skills habe. Da kann ich mich dann auch horizontal erweitern und sagen, ich habe noch einen IT-Architekt, der kennt sich mit AWS aus und dann habe ich aber noch einen, der ist für Azure und da kann ich aber den Kunden ganzheitlich bedienen. Habe ich das richtig erklärt?
Ich glaube, das hast du richtig erklärt und wenn ich mich recht erinnere, hattest du schon mal eine Podcast-Folge, wo es so ein bisschen um ein Bild ging? Deswegen würde ich ganz gerne noch eine Sache ergänzen. Also du hast natürlich recht, man kann immer diese Nucleus-Strategie fahren, nämlich zu sagen, okay, ich habe da jetzt ein Unternehmen, das hat halt eine sehr, sehr tolle Basis an Mitarbeitern, an Technologie, an Prozessen und hat auch eine bestimmte Größe, sei es an Mitarbeitern oder Umsatz. So und fängt dann an, so kleinere Unternehmen sozusagen selektiv zu ergänzen, sei es aus geografischen Gesichtspunkten, sei es aus strategischen Gesichtspunkten der Ergänzung der Mitarbeiterkapazitäten oder auch ein bestimmtes anderes Skillset, um das Portfolio weiter zu ergänzen. Aber interessant gibt es ja noch eine andere, die wäre dann beispielsweise, man kann auch bei einem Bild machen, indem man mehrere Unternehmen gleich zu Anfang zusammen sozusagen akquiriert als Fonds, die sozusagen komplementäre Geschäftsmodelle haben und wo sich die Gründer im Zweifel auch zu Anfang schon dann kennenlernen und sagen, okay, wir starten gemeinsam eine Journey, weil wir jetzt gemeinsam stärker sind als sozusagen alleine am Markt. Aber das nur ergänzen und ich glaube, sonst hast du das sehr, sehr richtig und gut erfasst. Ja,
danke. Gut, dann gehen wir mal in euren speziellen Fall rein. Du hast gerade schon beschrieben, wie die Idee zustande kam. Aber dann steht man da, dann macht man vielleicht auch ein paar Excel-Modelle, da sind wir ja alle schnell drin. Aber was waren denn so die größten Herausforderungen, ich sag mal, von der Idee bis zur Gründung?
Boah, ja, du, ich glaube, da können wir jetzt noch 2 Stunden drüber reden, weil die Herausforderungen waren glaube ich, größer, als wir uns das hätten irgendwie vorstellen können. Und ich glaube, wenn man einen Private Equity Fonds, der auch BaFin registriert ist, und das sind wir, gründet und dann sich sozusagen auf diesen Weg begibt, dann merkt man erst, das ist ein ganz schön dickes Brett. So, und ich glaube, wie dick das Brett ist, da kann ich gerne mal so ein bisschen so einen Einblick geben. Ja, gerade jetzt, wo das Fundraising-Environment, zumindest die Leute, die hier den Markt relativ gut verfolgen, wissen, dass das Fundraising aktuell sehr, sehr schwierig ist. Und da kann ich 1000 Anekdoten auch erzählen von Gesprächen, die wir gehabt haben. Also, wie gesagt, wir sind damit gestartet, ne? MBI wollten wir nicht oder hat nicht funktioniert in dem Markt, in den Assets, die wir sozusagen Unternehmen, die wir akquirieren wollten. Und man sagt, okay, wir gründen einen Fonds. Und die erste Frage ist ja, wer macht das? Was kostet das? Und wie kriege ich da irgendwie eine Struktur hin, mit der ich das überhaupt darf? Ne? So kann ja nicht jeder so loslegen und sagen, ich gründe jetzt eine GmbH und den mache ich jetzt zum Fonds. Ne? So. Und das heißt, du brauchst jetzt erstmal Anwälte, die da so eine Fondsstruktur, sag mal, rechtlich aufsetzen, mit der du dann irgendwie auch umgehen musst und kannst, um das dann rechtlich auch vernünftig zu reporten und umzusetzen. Ne? Ich hatte das Glück, dass ich damals 2014, 2015 bereits bei einem Fonds am Start sozusagen dabei war, im Small-Cap-Bereich, wo ich auch relativ eng mit dem CFO zusammengearbeitet habe, weil wir auch ein kleines Team waren, wo dann jeder irgendwie alles gemacht hat. Und da wusste ich schon so ungefähr, was auf mich zukommt und wie man das macht und was man dafür braucht, um eben ein Fonds-Reporting zu haben, um KYC-Prozesse zu haben, um auch bestimmte Dokumentationen zu haben. Das heißt, da war mir schon so ungefähr klar, was das bedeutet. Ich glaube, dem Jörn nicht. Deswegen ist er da auch einfach so mitgezogen und hat gesagt, Mensch, das machen wir jetzt. Ja, aber so, ne, da war schon eine Grundidee da. So, und dann haben wir uns halt einen Anwalt genommen. Einer der Top 3 Lawyer, würde ich jetzt mal sagen, hier für die Fondsstrukturierung in Deutschland, wo er ein bisschen Werbung machen kann. Aber ist die FGS, was er schon mal gehört hat, mal so dahin gesagt. So, und die haben uns halt in der Tat dann beraten und gesagt, okay, kostet halt X. Und das muss man einfach aufsetzen und ja, da müsst ihr halt irgendwann Geld raisen und dann geht es halt irgendwann los, ja?
Ja, das sind so, und nur um da einzuhaken, da sind wir die ersten 100.000 weg, oder?
Ja, also das ist wirklich ein großes Thema und zumindest auch die Fonds oder LPs, mit denen wir gesprochen haben, haben auch immer nachgefragt, Mensch, wie viel seid ihr da denn in Vorleistung gegangen, ne? So, und da kann ich ruhig mal eine Zahl nennen, das ist ein hoher sechsstelliger Betrag. Den man da erstmal vorfinanzieren muss, um überhaupt irgendwie ein Running Setup zu haben.
Ja, das wäre auch meine Vermutung gewesen. Das heißt, da sind schon bestimmte Barrieren. Und deswegen finde ich auch die Folge heute so interessant. Wir kommen ja jetzt schon an den Herausforderungen. Die erste Herausforderung ist schon mal, dass du überhaupt irgendwie eine tiefe Tasche haben musst, überhaupt starten zu können und musst das Risiko und den Mut ja haben, dann einen hohen sechsstelligen Betrag auf den Tisch zu legen, ohne zu wissen, ob es funktioniert.
Ja, also du hast in der Tat, wir kommen noch dazu, mehrere Henne-Ei-Probleme in dieser Fondsgründung. Ich glaube, das Schwierigste für die meisten, da haben wir zum Glück schon so ein bisschen den Riecher gehabt, ist in der Tat der Kontakt und die Anbahnung von Transaktionen. Ne? So, das ist unheimlich schwer, wenn du da sozusagen als Duo unbekannt loslegst und sagst, okay, ich kaufe jetzt irgendwie Unternehmen. Ja, mit was denn? Ja, mit irgendwie einem Fonds, den ich noch nicht habe. Ne? So, das ist so ein Henne-Ei-Problem. Ja, wo du sagst, okay, wie komme ich da denn jetzt hin? Wie komme ich dann in den Prozess mit Beratern in Gesprächen und so weiter und so fort? Und da hatten wir natürlich schon das Glück, dass wir da, sagen wir, einen Eigenkapitalstock sozusagen haben, wo wir sagen, zumindest das, was wir jetzt hier an Transaktionen sehen, das können wir notfalls auch noch 100% selber finanzieren, und zwar dann mit einer Finanzierung oder mit anderen Finanzierern zusammen. Also da hatten wir immer das Backing. So, deswegen fühlen wir uns da auf der Seite komfortabel. Aber du musst auch sehen, du gehst halt irgendwie sechsstellig erstmal in die Vorfinanzierung, um diesen Fonds-Setup zu machen. Und dann musst du nochmal obendrauf im Notfall 100% irgendwie selber finanzieren, ja? Also von dem Unternehmenskauf. Und dann jemanden überzeugen, dass sozusagen, dass du dann auch der bist, der überhaupt das Kapital mitbringt und die Expertise sowieso, ne? So, das heißt, du hast in diesem ganzen dicken Brett hast du halt wirklich mehrere Themen. Das erste ist, du brauchst halt irgendwie eine Vita und ein Team, wo der Unternehmer dir erstmal abnimmt, dass du dann Mehrwert mitbringst und nicht nur irgendwie dahergelaufener Finanzmuggler bist, der jetzt irgendwie irgendwoher Geld hat und irgendwie, ne? So, es gibt ja in diesem Bereich auch genügend schwarze Schafe, die da rumrennen, ne? So, das heißt, ich glaube, das ist so die erste Hürde, die man auf jeden Fall erstmal nehmen muss. Sagen, man hat eine bestimmte, ich sag's immer, Seniorität oder Erfahrung in seiner Vita, die dich dazu befähigt, auf einem, sagen wir, unternehmerischen C-Level-Niveau mit Unternehmern zu sprechen. Und nicht nur das, sondern einen Mehrwert mitzubringen. So, und das ist, glaube ich, das, was sehr, sehr schwierig ist, für angehende Emerging Managers, nennt man dann im Übrigen. Also Fonds, die sozusagen in der ersten, zweiten und dritten Generation sind, für unsere Hörer hier, die nennt man Emerging Managers. Das wusste ich auch nicht. Aber das vielleicht mal als Begriffsdefinition. Ja. So, die zweite Hürde ist dann in der Tat, dieses rechtliche ganze Konstrukt aufzubauen. Also wir sind in der Tat BaFin registriert. Das heißt, du musst entsprechende BaFin-Anforderungen erfüllen, du musst einen KYC-Prozess haben, du musst einen Reporting-Prozess haben und du musst natürlich auch eine entsprechende Dokumentation und auch der Gesellschaften haben. Das heißt, du gründest jetzt auch erstmal 3 oder 4 Gesellschaften, nur damit du so einen Fonds aufsetzen kannst. Ne? Und dann in der Tat, ich glaube, das schwierigste Thema jetzt auch aktuell, wo die meisten sagen, das wäre wahrscheinlich das Schwierigste, das ist natürlich dann das Fundraising. Ne? Also wen kann ich jetzt da überzeugen, in so 2 Guys, die jetzt da daherkommen und sagen, ja, wir können jetzt hier investieren,
ja,
damit zu investieren. Ne?
Genau, da wollte ich gleich auch noch drauf kommen. Eine private Frage, wie gut schläft man denn, wenn man dann das alles macht und du sagst, okay, ich trete in Vorleistung, substanzielle finanzielle Mittel sind, aber dann auch noch 4 Gesellschaften und ich weiß auch gar nicht, ob mir einer die Story abkauft und ob ich dann überhaupt Leute finde, die praktisch das Geld, was ich einbringe, auch noch hebeln.
Ja, also nur kleiner Sidespot. Also ich verwalte aktuell privat, natürlich mit einem Buchhalter, 7 Gesellschaften alleine. Also ja, also du weißt selber, wie du hast selber Gesellschaften, was das teilweise für ein Hassel ist, hier und da. So, noch zurück zur Frage. Also ich hatte mal einen Partner, der zu mir sagte, du musst immer ein bisschen schizophren sein, ja. Also und ich bin sehr gut dann da drin, auch manche Themen einfach auszublenden. Und ich glaube, das hat mir, diese Fähigkeit hat mir geholfen, dort dann eben auch weiterhin ganz gut zu schlafen. Aber es gab in der Tat dann auch Situationen, wo man dann nicht gut schläft. Insbesondere, ja, Fundraising war in der Tat so ein Thema, wo du immer nie weißt, kommt dann jetzt noch zum Schluss der oder kommt noch der. Und es ist, da kann man wirklich jeden Fondsmanager fragen. Ich weiß auch von Kollegen, die Partner sind, immer zum Schluss kommt immer das letzte Geld und es ist meistens der größte Teil von dem kompletten Volumen, das du eigentlich brauchst. Ne? Das kommt immer zum Schluss und immer auf die letzte Minute. So, und da zitterst du dir natürlich, da zitterst du dir ab, das ist einfach so, ja.
Lass uns da mal tiefer reinleuchten. Also wie habt ihr das gemacht? Also ihr habt jetzt die Gesellschaft, 4 Gesellschaften sogar, ihr habt mit den Anwälten gesprochen, ihr seid BaFin registriert, man nimmt euch eure Vita ab, weil ihr einfach beweisen könnt, was ihr schon gemacht habt, aber ihr habt halt noch kein Investment gemacht. So, wie spreche ich denn dann Investoren an? Wie seid ihr vorgegangen?
Also die Investoren sozusagen, die wir, also lass uns ganz offen drüber sprechen, ja. Also wir hatten einige Investoren, die haben gesagt, Mensch, Jörn, Eike, wenn ihr beide was zusammen macht, dann sind wir dabei. So, und das sind, sagen wir mal, nicht so klassische große institutionelle Investoren gewesen, ne, wie vielleicht bei anderen Fonds jetzt auch Emerging sind, wo dann die ersten 15 Millionen mal stehen, sondern das sind eher so Unternehmer, ne, eigenes Geld, aber Vertrauen sozusagen in das, was wir gemacht haben und auch eben die Geschichte unseres letzten Jobs da sozusagen gesehen bei der Cloudflight. So, und da hatten wir ein relativ gutes Backing, aber wir hatten halt eben dann nur die Soft-Commitments, nennt man das im Fonds. Das heißt, die liegen jetzt nicht, ne, auch für unsere Leser, die vielleicht nicht so bewandert sind, da liegt jetzt keiner sozusagen irgendwie Geld auf so ein Konto drauf und das ist dann der goldene Topf, auf dem alles bezahlt wird, sondern die geben sozusagen rechtlich verbindliche Commitments, nennt man das, ab. Also Versprechen, dass sie bestimmte Zahlungen dann auch leisten, wenn die Akquisition oder das Unternehmen dann akquiriert wird. So, und damit sind wir dann sozusagen Bus gelaufen. Und ja, wir haben es dann technisch gemacht. Da kann man auch drüber reden. Es gibt halt im Handelsregister, das habe ich von einem VC-Guy irgendwie gelernt, zumindest in Deutschland, die folgende Option, dass man halt eben im Handelsregister sehen kann, wer denn da eigentlich investiert ist, in bestimmten Fonds. So, und da sieht man halt dann die Kommanditisten, die da drin sind. Da muss man halt nur wissen, was halt die Kommanditgesellschaft ist. Und da ein deutscher Fonds normalerweise eben eine GmbH und Co. KG-Struktur ist, muss man halt wissen, wie der Name dieser GmbH und Co. KG ist, um dann im Handelsregister nachzuschauen, welche Kommanditisten denn dort sozusagen im Handelsregister gelistet sind. Und hat dann sozusagen Listen, wie man die sozusagen, also wer da letztendlich dann investiert ist. So, da gibt es dann die klassischen Institutionellen, da siehst du irgendwelche Luxemburger Vehikel von irgendwelchen Public Funds und keine Ahnung, da kommst du irgendwie nicht so wirklich hinter. Dann gibt es so die zweite, das sind irgendwelche GmbHs mit Ulla und Friedel oder Lulu GmbH, also völlig nameless. So, und in dieser Klasse kannst du schon mal so ein bisschen weiter drillen und kannst dann, was ich im North Data zum Beispiel schauen, sagen, okay, wer ist denn da eigentlich hinter, ja? So, und da findest du dann halt irgendwie Privatpersonen, denen halt diese GmbH dann gehört als Investmentvehikel, bist du dann schon mal einen Schritt weiter. So, und der dritte ist halt dann der klassische direkte Privatinvestor, der Kommanditist in der KG ist, der dann letztendlich da privat direkt in den Fonds investiert ist. So, und genau neben den Investoren, die wir schon hatten, ist das zumindest eine Quelle, die man, glaube ich, hier auch nicht sagen kann. Die ist auch in VC-Welten relativ bekannt mittlerweile, dass du dort einfach dann nach potenziellen Investoren halt dann Ausschau hältst in dieser Klassifikation und guckst, okay, wer könnte für dich interessant sein, wer vielleicht schon mal in IT-Service investiert, ne? Wer hat überhaupt erstmal Private Equity-Bezug und möchte investieren, wann war der Fonds, hat er vielleicht Lust, jetzt nochmal einen zweiten Fonds nach 3-4 Jahren zu investieren, whatsoever, ja. So, und so baust du dann irgendwie da deine Listen, guckst, wer kennt wen, ne? Also viel auch LinkedIn, Networking Approach, ne? Wer kennt da wen, wer kann wo eine Info machen. Und das ist wirklich eine Sisyphus-Arbeit, dann zu gucken, ne, wer macht einem wo eine Intro, wer macht ein Gespräch, Vertrauensaufbau und so weiter. So und so sind wir dann letztendlich dann noch vorgegangen. So, und da haben wir, ehrlich gesagt, immer wieder parallel. Das ist nicht so, wo du sagst, das mache ich jetzt mal einen Monat, sondern das musst du halt echt über 1 oder 2 Jahre machen, bis du da irgendwie Grip drauf bekommst, sagst, okay, jetzt da sind welche Leute, die legen dann auch Geld rein, wenn du es brauchst. Weil was du ja willst, ist, dass die dann auch wirklich ne, was reinlegen und sagen, die beiden Guys machen das und nicht, ich hätte mal Lust oder so und dann nachher kommt nichts, weil dann hast du das in 2 Unternehmen kriegt, hast du aber kein Geld.
Ja, und wenn das Privatpersonen sind, dann ist es ja auch so, die wollen dich nicht nur über Teams sehen, die wollen auch wissen, ob es dich wirklich gibt, da musst du wahrscheinlich auch mal privat besuchen und dich zumindest mal persönlich treffen.
Genau, also das andere hatten wir in der Tat auch gedacht, also wir haben auch natürlich die persönlichen Gespräche da gesucht. Viel läuft aber in der Tat auch über VC und über, will ich sagen, Connections, weil wir haben keine Connections zu irgendwie ne, großen Sugar Daddies, eher zu Unternehmern, sondern es ist eher so, wer kennt wen, LinkedIn, dann auch mal persönlich treffen und dann auch nochmal so ein bisschen Referencing machen. Wie du sagst, da muss irgendwie eine Substanz da sein, dass wir Leute sagen, ah ja, okay, guck mal, der kennt meinen Schulfreund, da habe ich einen Trust Anchor, ne, der hat in dem Fonds gearbeitet, da kenne ich den Manager, habe ich einen Trust Anchor. Keine Ahnung, da ist der Investor, den finde ich toll. Wenn der das macht, dann mache ich es auch. Ist ein Trust Anchor. So, du musst immer diese Trust Anchor suchen und finden und so dich dann irgendwie nach vorne arbeiten. So, und das haben wir wirklich kontinuierlich und das ist dann wirklich ein Marathon, kontinuierlich gemacht. Und das haben wir nicht nur mit Privatpersonen gemacht, sondern das haben wir eben auch mit so semi-professionellen Investoren gemacht und auch mit institutionellen, die uns aber auch teilweise schon selber anschreiben. So, und ja, so und so, so ist es dann, hat es dann funktioniert. Wir haben das First Close mal durch, das soll jetzt auf keinen Fall hier eine Bewerbung sein, das ist ein Hinweis, dürfen wir auch nicht. Und wir sind jetzt quasi in der zweiten Phase des Fundraise genau, und fühlen uns da sehr, sehr komfortabel, weil wir dann mal ein Volumen geraced haben, innerhalb, also nach dem Signing der Transaktion, das doppelt so hoch war, wie wir es eigentlich uns vorgestellt hatten und das wir in 3 Monaten geschafft haben. Ja, also ein sehr, 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 sehr schnelles Fundraise für den First Close. Aber man muss sagen, Wahnsinn, die Arbeit hat halt schon viel, viel vorher angefangen. Ja. Ne? Also das machst du halt auch nicht mal.
Nein, auf jeden Fall. Dann verrat mir doch noch mal 3 Sachen. Das erste ist, das heißt, der Remote-Anteil war trotzdem noch relativ hoch. Du musstest jetzt nicht durch quer Europa fahren. Die anderen beiden Sachen sind, mich interessiert, ob das Geld dann wirklich am Ende kam, weil du eben sagtest, naja, das haben wir schon alle gesagt, die großen Tickets kommen dann immer erst am Ende. War das so?
Ja, das war so. Also wir hatten in der Tat ein Family Office auch drin, die auch einen großen Teil hingelegt haben neben uns. Also wir sind da auch signifikant natürlich investiert. Aber das war so. So, und das ist so. Irgendwie, das ist einfach so. Das kommt immer zum Schluss. Ja.
Ja. Genau. Und das Dritte, was mich interessiert, ist, was würdest du denn jetzt mit deinen Erfahrungen, die du jetzt gesammelt hast, diesen ganzen Prozess beim nächsten Mal anders machen? Oder würdest du es genau wieder so machen?
Ich bin ja noch mittendrin. Das heißt, ich hab noch viel zu lernen, in Anführungsstrichen. Ich glaube, man muss dieses Momentum einfach mit den Investoren aufrechterhalten. Es wäre natürlich alles viel einfacher gewesen, wenn wir jetzt da irgendwie die großen PE-Partner dabei hätten oder sagen wir so den 1-2 Investoren, die jetzt irgendwie 8-stellig sind, wo sagen, Mensch, da haben wir jetzt schon mal eine Base. Aber der Jörn und ich, wie gesagt, wir kommen da nicht aus einem PE-Fund, wir kommen eher aus der operativen Schiene, bringen auch kein großes High-Networks-Netzwerk mit. Von daher ist es wirklich absolutes Groundworking und Grinding gewesen, jetzt auch wirklich das letzte Jahr, insbesondere auch dann mit der Transaktion, die sehr komplex war. Und da sind wir einfach dran geblieben. Was würde ich jetzt noch anders machen? Wie gesagt, wir sind mittendrin. Wir haben Outsourcing gemacht. Ehrlicherweise, aktuell fühle ich mich so, als wenn wir insgesamt alles richtig gemacht haben mit unseren Kapazitäten. Ja. Man kann immer sagen, irgendwas wäre irgendwie besser, aber mit dem Setup, was wir hatten, haben wir jetzt, glaube ich, das Maximale rausgeholt und wir haben hart geschwitzt und gegrindet und so wie wir jetzt gerade aktuell stehen, stehen wir gut da, ja.
Ja, super. Dann frage ich dich einfach nach der 10. Akquisition nochmal. Dann wiederholen wir das und guck mal. Und da kommen wir schon zum nächsten Thema. Gehen wir mal auf die andere Seite. Ne? So, jetzt habt ihr die Taschen voller Geld. Alle vertrauen euch. Jetzt müsst ihr ja irgendwie an, wie sagt man so schön, Targets kommen oder Zielunternehmen. Fragmentierter Markt. Wir haben das eben schon gesagt. Viele waren auch nicht bereit, dann einfach zu sagen, nee, steh voll im Saft, was brauche ich euch? Das mache ich auch alleine. Wie seid ihr da vorgegangen?
Ja, also Marktansprache, gerade für Unternehmer, hatte ich ja anfangs schon gesagt, haben wir sehr, sehr früh begonnen, ne? Weil wir ja mit diesem MBI-Thema kamen und deswegen sind wir damit gestartet und gar nicht mit irgendwie Beratern oder sonst was. Also welche, vielleicht ein bisschen strukturierter, welche Sourcing-Kanäle gibt es denn so klassischerweise für ins Kontakt kommen mit Unternehmern? Ne? Da kann ich einmal die Direktansprache wählen, ne? Das ist das Erste. Ne? Direktansprache heißt, ich gucke einfach online, was interessiert mich für einen Trend, für einen Markt, für eine Technologie, dann gucke, was es da für Unternehmen gibt und dann spreche ich da irgendwie einfach wie ein kalt an. Ne? So, zweiter prominenter Channel ist, glaube ich, der, dass man sagt, okay, ne, da gibt es ein Beraternetzwerk, nämlich M&A-Berater, und deren Job ist es, sozusagen Unternehmen zu kaufen oder zu verkaufen. Idealerweise möchte jeder Berater oder viele zumindest die Sales-Seite betreuen. Heißt also, sie beraten Verkäufer bei dem Verkauf seines Unternehmens. So, was machen die? Die suchen dann eben nach entsprechenden Käufern, die dem Unternehmer bestimmte, also die für den Unternehmer passen, Preiszahlen oder was auch immer die Kriterien dann sind. Das ist sehr, sehr individuell. Beispiel natürlich eine Rolle. So, das ist jetzt der zweite. Und dann kann ich natürlich, ja, die großen mittlerweile einige größere Plattformen in Anspruch nehmen, um zu gucken, wer da sozusagen sein Unternehmen inseriert, ne? So, das ist der dritte. So, dann kann ich irgendwie noch im kleinteiligen eher, also IRKs mir anschauen, wo dann auch so auf so Blackboards oder Virtual Boards dann irgendwie, ja, fast so ein Matchmaking zwischen Käufern und Verkäufern von Unternehmen stattfindet, ne? Das sind so die gängigen. So, wie wir es konkret machen, das war jetzt die Definition, wie wir es konkret machen. Wir sind sehr, sehr früh gestartet mit einer Direktansprache. Wir sind durch unseren Fondsfokus auf IT-Service natürlich sehr, sehr spitz. Wir kennen uns da sehr, sehr gut aus in dem Markt. Insbesondere immer wieder erwähnen, mit dem Jörn Petterreich zusammen haben wir eine gemeinsame Historie in der IT-Services-Welt operativ. Das heißt, da sind wir schon sehr tief drin. Das haben wir im Übrigen auch selber ausgebaut. Also die Akquisitionen, die dort getätigt worden sind in unserer letzten gemeinsamen Rolle, die haben wir auch selber sozusagen getätigt mit einer entsprechenden Story und Wachstumsgeschichte dahinter. So, und da haben wir sozusagen nahtlos angesetzt, wussten also schon, wie es geht. Das ist vielleicht auch ein in Anführungsstrichen Wettbewerbsvorteil von jemandem, der jetzt vielleicht sagt, ich will jetzt mal kalt starten. Sondern wir waren ein eingespieltes Team, auch in diesem M&A-Prozess schon, haben immer noch die Berater an der Seite, die ich schon seit 10 Jahren kenne, die ich schon 10 Transaktionen erfolgreich gemacht habe. Also da ist quasi schon eine Maschine sozusagen dahinter, die es auch erfolgreich bewiesen hat, Transaktionen umzusetzen. Ich glaube, das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Erfolgsfaktor. Ja, wir sind in die Direktansprache gegangen. Also wir haben in der Tat dann geguckt, was sind unsere 6 Kernfokusthemen sozusagen im IT-Services und haben geguckt, okay, welche Unternehmen sind denn da und welche sind sehr spannend. So, und dann sind wir in die Direktansprache gegangen. Heißt also primär eigentlich über LinkedIn, Telefonhörer und haben versucht, die Leute irgendwie zu treffen oder auch irgendwie persönlich. So, und hat sich dann herausgestellt, dass sich eigentlich das bewahrheitet hat, was ich anfangs schon gesagt hatte. Wir haben einen Markt, der eigentlich relativ researched ist. Das heißt, naja, sind sie der nächste Investor oder sind sie jetzt M&A-Berater? Das heißt, sie waren eigentlich schon relativ, ja, auf Englisch heißt educated, also sehr, sehr, sagen wir mal, sensibilisiert, die Unternehmer, dass da halt Leute unterwegs sind, die Gruppen bauen, die investieren in den Bereich und so weiter. Das heißt, man hatte in der Tat dann schon einen Anknüpfungspunkt, aber auch wieder nicht, weil die meisten fühlen sich dann irgendwie nicht wohl, darüber zu sprechen oder sagten, ja, jetzt nicht, du bist schon irgendwie der Fünfte. Aber dadurch, dass wir halt eben über LinkedIn immer auch unser Profil mitgegeben haben, war dann doch das Interesse immer da, ja, dann schaue ich mir halt eben nochmal kurz den CV an und dann schaue ich mir eben nochmal kurz rein. So, das ist dieses klassische Stalking, will ich es nicht nennen, aber das ist dieser Urinstinkt des Menschen, der dann da rauskommt und sagt, ja, dann schaue ich mal kurz an, was hat der überhaupt gemacht? Was ist das eigentlich für ein Typ, der mich da jetzt anschreibt, ne? So, und ich glaube, da ist dann sozusagen der Swing dann auch zu LinkedIn ganz schön, wo man dann einfach sieht, hey, das ist ja ein Guy, der ist ja gar kein Investor, sondern der hat ja irgendwie dieses Thema da gemacht, der kommt ja aus dem Bereich, ne? Der Petterreich hat irgendwie 20 Jahre nur IT-Service gemacht bei irgendwie großen Unternehmen, die alle kennen, ja, ich habe die Story dahinter gemacht, bin da eher so der, ne, da stehe ich ein bisschen an der Seite der History da, aber da sind, das ist einer von uns, ne? So, und ich glaube, das war so, ist immer noch dieser Türöffner, wo wir dann relativ schnell dann ins Gespräch kommen. Und oftmals machen wir wirklich nur so dann halbe Stunde Gespräch mit Unternehmer, sprechen gar nicht über Finanzkennzahlen, sondern einfach über, was ist ein Vision, warum machst du das eigentlich, ne, wie sehen wir denn den Markt, wie siehst du den Markt? So, manche sagen dann, du, war super, toll, tschüss. Aber manche sagen, ey, mega Mehrwert, ich würde ganz gerne noch irgendwie 2 Stunden weitersprechen. Und teilweise ist es passiert, ne? Wir sprechen doch nicht irgendwie eine halbe Stunde, sondern wir sprechen halt 2 Stunden.
Ja.
So, und dann ist eigentlich das nächste, ja, okay, dann müssen wir uns halt mal kennenlernen halt, ne?
Ja, kann ich total gut nachvollziehen. So. Ne, das kann ich total gut. Also, ich bin ja auch viel im IT- und Softwarebereich unterwegs und mit den Unternehmern, die ich da spreche, die kriegen halt in der Tat einmal pro Woche, werden die von irgendwen angeschrieben. Sei es direkt von einem Fonds oder sei es von über den M&A-Berater. Und die sind schon genervt. Irgendwie hat man so das Gefühl, man ist so angerichtet auf so einem silbernen Tablett. Jeder reißt sich da rum und eigentlich, aber willst du ja operativ einfach nur erfolgreich sein und dein Kram hier weitermachen? Ja, dann denkst du irgendwann ab einem bestimmten Alter, sagen wir mal 60 plus darüber nach, man sollte früher anfangen, haben wir ja auch schon öfter mal hier gehabt, aber ab da fängt es dann so an, wenn die ersten Zipperlein so kommen, dass man sagt, ja, vielleicht ist es keine schlechte Idee, sich mal mit dem Thema Nachfolge zu beschäftigen und dann beschäftigt man sich vielleicht auch mal intensiver, hat aber relativ schnell die Lust verloren, glaube ich zumindest, wenn du merkst, der dir gegenüber sitzt, der hat eigentlich gar keine Ahnung von dem, was du machst, dem geht es nur ums Geld. Das ist ja dann meistens so vom Fonds, sorry für die jetzt hier zuhören, aber oft hat man dann so Investmentmanager, die aber nicht aus der Branche kommen und dann ist so ein Gespräch auch relativ schnell sehr einseitig. Meine Wahrnehmung. So, und deswegen kann ich das total gut nachvollziehen, wenn du da mit denen sprichst. Bei mir geht das ja auch so. Wenn ich mit denen spreche, rede ich ja nicht immer nur über Finance, sondern dann reden wir plötzlich über irgendwelche HR-Themen und über Probleme in Projekten und wie man die lösen kann, über Agilität.
Also, Reporting-Dashboards.
Das ist ja wieder ein Lieblingsthema. Das ist für mich schon wieder erweitertes Finance.
Daniel. Genau, kann ich nur bestätigen. Also das ist, also deswegen sehen wir das auch gar nicht so als kritisch, dass jetzt irgendwie der Markt irgendwie extremst angesprochen ist und Research ist, weil es scheinbar ganz interessant ist, auch für Investoren. Ist natürlich ein zweischneidiges Schwert. Das eine ist, die Unternehmer sind sensibilisiert. Das heißt, da kommt man nicht einfach so durch. Auf der anderen Seite heißt es aber, sie sind schon ein bisschen belesen oder educated und wissen, okay, da gibt es auch eine Option, dann ne, nicht nur in meinem eigenen Süppchen zu kochen, sondern da gibt es auch eine Option mehr. So, und ich glaube, es fehlt einfach diese Brücke aktuell im Markt von Leuten wie uns, die dann auch diesen Ball dann aufnehmen und dem Unternehmen auch mal zeigen, was ist denn wirklich der Mehrwert, wenn wir dabei sind. Und ich glaube, da hört es halt viel auf. Ne, es ist dieser Teaser, ja, willst du nicht verkaufen? Willst du nicht irgendwie eine Gruppe anschließen? So, und dann kommt dann gleich so, ja, Finanzen und irgendwie Kaufvertrag oder ein Angebot. Aber dazwischen dieses, warum machst du das eigentlich? Was macht das mit deinen Mitarbeitern? Wie reagiert eigentlich dein Umfeld da drauf? Warum machst du das jetzt eigentlich intrinsisch? Was willst du eigentlich da in 5 Jahren nochmal machen? Willst du jetzt da nochmal die große Karotte? Willst du raus? Ne? Also was macht das auch mit dir? So, und ich glaube, diesen Weg dahin zu nehmen, da investieren wir wirklich auch Zeit, die manchmal dann auch für die Katze ist, muss man auch so sagen. Und ich wurde auch schon gefragt, ob wir für diese Workshops, die wir da mit Unternehmern machen, ob wir da Geld für nehmen. Nehmen wir natürlich nicht, sondern das ist halt einfach, da müssen wir aus unserer Erfahrung drüber sprechen, weil wir sonst gar nicht irgendwie zum Ziel kommen und schon gar nicht zusammenarbeiten können. Ne?
Ja, mach mir nicht mein Geschäft kaputt, weil das mache ich ja auch. Ne? Und auch genau in dem, nein, weil ich das unheimlich wichtig finde. Ich bin ja manchmal auch Mittler zwischen Investoren und dem, der verkaufen will, weil nicht alle sind, wie du sagst, educated. Dann kommen da diese ganzen Denglischbegriffe und dann nickt man immer ganz artig, weil man will sich auch keine Blöße geben, dass man eigentlich gar nicht versteht, was der andere meint. Und manchmal ist es sogar auch Blödsinn, was die andere Seite erzählt. Und dann hilft es manchmal, wenn einer, so wie ich manchmal dazwischen sitzt und nochmal moderiert und sagt, okay, aber das habt ihr noch gar nicht beachtet und der Begriff heißt übrigens, das wollt ihr das überhaupt? Da kann so ein Gespräch natürlich auch manchmal in eine Richtung laufen, die sich der Investor dann nicht so, also der Externe, also der mich beauftragt hat, für den läuft das schon in die richtige Richtung. Aber interessant, also ich glaube, da ist Riesenpotenzial und ich bin ja auch überzeugt, dass wenn man es richtig macht, aus jedem Unternehmen eine ordentliche Wertsteigerung rausbekommt und dass man sich aber die Zeit nehmen sollte, frühzeitig das anzugehen und nicht erst, wenn irgendein M&A-Berater die 10. Mail geschickt hat und man zufällig den Tag davor Geburtstag hat und 60 geworden ist und sagt, gut, dann ist der jetzt der, mit dem ich mich weiter unterhalte, sondern ein gut funktionierendes Unternehmen wird auch immer einen guten Wert erzielen.
Absolut, sehe ich genauso. Ich wollte hier nochmal den Fokus, ich meine, IT-Service ist ja ein Personen-Menschen-Geschäft. Ne? Das wird von Menschen, sozusagen von Menschen werden dort Services erbracht und ich glaube, diese Komponente ist sehr, sehr wichtig, auch wenn wir uns Unternehmen anschauen, ne? Wie ist das Unternehmen kulturell aufgestellt, wie ist es fachlich aufgestellt, in welchem Markt bewegt es sich, wie ist eigentlich die Kultur in dem Unternehmen und können wir damit halt irgendwie arbeiten, können wir die weiterentwickeln, können wir mit den Leuten zusammen wachsen, denn die Frage, die ich wirklich immer bekommen habe, damals auch in meiner letzten Geschäftsführerrolle von Mitarbeitern, was ist eigentlich für mich drin? Was bringt es eigentlich, wenn ich jetzt mit dem Unternehmen irgendwie schneller wachse als vorher? Kann ich nicht hier irgendwie in Oldenburg bleiben und dann stellen wir halt nur einen Mitarbeiter irgendwie pro Jahr ein oder zwei und wir machen hier unseren Service weiter, ne? So, sondern ich glaube, diese immanente Frage, auf die haben viele irgendwie noch keine Antwort, wenn sie irgendwie mit diesem auch Investoren-Sprech dann konfrontiert werden, sagen, ja, okay, und was ist drin für meine Mitarbeiter? ja, weiß ich nicht, wir haben irgendwie das oder noch das, sodass das, da wird es dann relativ schwammig, so, ne? So, und die Entwicklung der Mitarbeiter und der Menschen im Unternehmen, die ist unmittelbar verbunden auch damit im Unternehmenswachstum. Und das muss man halt verstehen, wie man das gemeinsam hinbekommt.
Ja, kann ich auch alles unterschreiben. Ihr habt ja jetzt die erste Akquisition gemacht, das ist eben schon mal gesagt, die TechRacer.
Ja.
Ja, was habt ihr vor? Wie war das? Ihr seid noch mittendrin, das ist ja noch ganz frisch.
Also mittendrin statt nur dabei. Also die TechRacer ist in der Tat unsere erste Akquisition. Freuen wir uns wirklich sehr, dass wir hier so ein tolles Unternehmen begleiten dürfen. Und das sage ich jetzt wirklich nicht nur, um hier höflich zu sein, sondern das ist wirklich ein tolles Unternehmen. Es ist ein toller Spieler am Markt. Für die, die es hier noch nicht kennen, das Unternehmen, und viele kennen es in der Tat. Es ist ein AWS-Partner, der erste Premier-Partner von AWS, also Amazon Web Services in Europa. Der Sven Ramoschkat, der Gründer, war der erste Trainer außerhalb der USA, der für AWS, oder auf Englisch, Amazon Web Services hier Trainings angeboten hat. Und sozusagen diese Cloud-Technologie auch auf das europäische Festland gebracht hat. Also eigentlich ein ikonisches Unternehmen, das sehr viele eben aus der Historie auch schon kennen, operiert in der Dachregion, hat aber auch einen kleinen Standort in Portugal, den wir letzte Woche besucht haben. Die mir folgen auf LinkedIn, sind jetzt mittlerweile ein paar, haben es gesehen, einen kleinen Post abgesetzt, ein paar Bildern, finde ich immer sehr nett, dass man da auch persönliche Sachen mal teilt. Und ja, was haben wir vor? Das Unternehmen ist halt eben schon einer der wenigen großen, die wirklich dieses Thema als, ja, im Englisch spricht man Pure Play, also als wirklich fokussierten Service, AWS-Service anbietet. Und wir sehen aktuell am Markt, dass es dort verschiedene Tendenzen gibt, auch von anderen Plattformen, beispielsweise eine PCG, die hier sehr prominent ist, auch ein tolles Wachstum hingelegt hat, die Multicloud-Strategie sozusagen fährt mit der Nordholding als Investor. Wir sehen aber auch die IT-Service, IT-Systemhäuser, die sich sozusagen im Cloud- und Cyber-Security-Bereich verstärken, weil sie eben dort auch Wachstumsmöglichkeiten und Bedarf, insbesondere im IT-Service-Bereich, sehen. Also wir sehen eine Vielzahl an Spielern, strategisch als auch Private Equity getrieben, die diesen Markt Cloud Native Development nennen wir den, oder Cloud Services hier als sehr, sehr spannend erachten, ein sehr, sehr, sehr starkes Wachstum drin. Gerade weil es auch im Zusammenspiel mit Daten und AI, glaube ich, hier sehr, sehr viel zu tun gibt, um den deutschen Mittelstand hier wirklich in der digitalen Transformation nach vorne zu bringen. Und da sind wir wirklich einfach wirklich noch hinten. Da ist noch echt richtig viel zu tun.
Ja, das glaube ich auch. Aber wir haben ja alle mit DeepSake wieder Hoffnung, dass wir es dann doch ohne 500 Milliarden hinbekommen. Also von daher ist es vielleicht auch genau die richtige Zeit.
Ja, ich hoffe, wir bekommen da eine europäische Version. Es scheint aber so zu sein, dass die Chinesen, Klammer auf, wie öfter mal, Klammer zu, hier sich auch einer proprietären Software beim Ursprungshersteller bedient haben, aber das sind jetzt die aktuellen Entwicklungen. Aber in der Tat, AI ist ein Thema, kann ich vielleicht nochmal in die Tiefe gehen. AWS baut ja in Brandenburg 10 Milliarden Euro Investitionen in Data Center auf. Da gehen sozusagen all in, irgendwie auch deutsche Infrastruktur. Das wird sehr, sehr spannend werden. Weiterhin haben wir mit Bedrock sozusagen eine Enabler-Plattform für die ganzen LLMs, also wir haben wirklich bei der TechRacer, das haben die jetzt gerade auch erst programmiert, eine interne Inhouse-Lösung, wo du über Bedrock quasi alle LLM-Modelle aus dem Markt anbinden kannst und dann intern sozusagen auf deinen eigenen Daten in einer Secure Data Environment hier die Abfrage machen kannst. Also es ist wahnsinnig, wahnsinnig spannend und da ist sehr, sehr viel Potenzial auch für den Mittelstand, der da gehoben werden kann, und wir glauben, dass wir da mit der Plattform TechRacer, mit der Brand TechRacer mit dem Team vor allen Dingen, das wir da haben, nämlich sehr, sehr versierte Mitarbeiter, die sehr technisch affin sind, hier auch noch andere Teams, andere Partner finden, die Lust haben, hier einen Thought Leader im Cloud AWS-Bereich in Europa zu bauen.
Ja, ich bin da fest von überzeugt. Ich bin ja sowieso ein Grundoptimist und wenn ich diesen Abgesang auf unser Land höre, dann denke ich mal, Leute, ey, krempelt eure Ärmel hoch und macht, weil ich glaube, du siehst es an Bayer beispielsweise. unsere deutschen Unternehmen, die sitzen auf so einem Datenschatz, wenn wir den gehoben bekommen. Meine Meinung ist, und das hat ja auch die letzte Woche da gezeigt, vielleicht wird ja dann wirklich auch die Infrastruktur dahinter Commodity und dann brauchst du die Daten. Und davon haben wir eine Menge. Wir wissen bloß noch nicht, was wir damit machen. Und das geht ja im Moment allen so. Alle starten irgendwelche Initiativen und das wird auch irgendwann fruchten. Und dann ist es auch gar nicht mehr so schlimm, dass wir keinen Industriestandort mehr haben, weil dann verdienen wir unser Geld mit Verbesserungen oder besser produzierten Dingen und können auch höhere Gehälter zahlen und finden andere Jobs.
Absolut spannendes Thema. Also ich finde die Diskussion SaaS immer spannend, weil ich selber auch eine SaaS-Plattform mitentwickelt habe, als auch selber beratend bei großen Large-Cap-Funds auf der Buy-Side für SaaS-Unternehmen tätig war, bevor wir das hier gemeinsam gestartet haben. Und die Frage ist ja bei SaaS immer, da sind die Daten ja sozusagen bei einem anderen Unternehmen, ne? Also beim SaaS-Unternehmen. Mhm. Und das Spannende bei hier diesen IT-Service-Dienstleister, da sind die Daten, ja, die liegen halt bei AWS, aber es sind de facto die ultimativen Daten des Unternehmens, die auch in deren Ownership sozusagen da liegen. Das heißt, mit den Daten kannst du auch was anfangen. Und da wir jetzt auch die Diskussion mit, ne, den LLMs haben, ist es eigentlich natürlich zu sagen, ja gut, natürlich will ich meine Data Ownership haben. Die muss ich strukturieren, die muss ich irgendwo liegen haben in der Cloud, die muss ich, ne, mit einem Identity Access haben, die braucht eine Cloud Security übrigens obendrauf. So, und dann kann ich mit den Daten auch vernünftig was bauen, neue Geschäftsmodelle bauen, neue Abrechnungssysteme, was auch immer. Bin aber nicht mehr darauf angewiesen, dass es irgendein SaaS-Tool gibt, dass meine Daten eigentlich bei sich eher nutzt und nicht mehr bei mir. So, und ich glaube, diesen Battle wollen wir jetzt nicht aufmachen, ob jetzt SaaS oder Softwareentwicklung oder, nee. Oder Cloud, aber das nochmal, diese Diskussion würde ich auch spannend finden, ja.
Ja, das ist eine eigene Folge wert, ne? Also merkst du schon, wir kommen schon beide hier in Schwärmen und an Ideen entwickeln. Ich würde aber sagen, wir kommen noch zum Ende der Folge. Ich glaube, ich brauche heute mal nicht fragen, deine drei Empfehlungen, wie man einen Private Equity Fonds gründet. Ich glaube, da haben sich schon viele disqualifiziert, vermutlich, als sie gehört haben, wie viel Aufwand das ist und wie viel man in Vorleistung treten muss. Aber ich finde das Thema unheimlich interessant für die IT-Service-Unternehmen, die jetzt vielleicht zugehört haben und sich fragen, ob ihr ein Partner sein könnt. Oder vielleicht auch Private Equity überhaupt in Frage kommt als Exit-Strategie. Was du denen empfehlen würdest, wie man sich vielleicht auch perfekt vorbereitet? Drei Tipps.
Ja, also natürlich könnte ich jetzt als CFO anfangen und sagen, Mensch, jetzt poliert mal eure Zahlen und irgendwie macht irgendwie die Prozesse effizient und so weiter. Ich glaube, das würde ich jetzt hier nicht machen, sondern ich würde einfach so starten, wie wir auch selber, ne? Daniel fängt so an, wir fangen immer mit dem Why an. Also die Frage, erstmal in sich selber reinzuhören und zu sagen, was will ich eigentlich? Ne? Will ich hier selber mitmachen? Bleibe ich hier weiter sozusagen der Geschäftsführer oder bin ich selber jetzt auch bin ich offen auch für neue Impulse von außen, wo ich sage, hey, das nehme ich auch dann an und sage, ich will jetzt irgendwie selber auch persönlich den nächsten Schritt gehen und mit so einem Investor, Partner, wie wir es sind, dann auch die nächsten Schritte zu gehen, die für mich dann auch wieder unbekanntes Gewässer bedeuten. Ja, und bin ich auch bereit, in dem Team, in dem ich jetzt arbeite, eben diesen externen Einfluss anzunehmen und vielleicht auch neue Kompetenzen mit aufzunehmen, die ich vielleicht noch nicht habe, ja. So, ich glaube, dieses Why, warum mache ich das jetzt? Was bringt das für mich? Was macht das mit meinem Unternehmen? Bin ich dazu bereit, auf diese Journey dann, will ich es wirklich, diese nächste Journey? Oder will ich es halt eben auch nicht, ne? So, ich glaube, da muss man ein bisschen reflektiert sein. Als erstes,
Ich brauche immer erstmal den Grund, warum ich das mache. Das sollte eigentlich selbstverständlich sein, aber man muss die Zeit finden, in sich selber reinzuhorchen.
Absolut.
Und dann auch mal ehrlich zu sich selbst zu sein, ne?
Finden wir extrem wichtig und wie schon gesagt, damit fangen wir immer als erstes an und gucken, wie ist da die Stimmung und warum machen wir das eigentlich zusammen und was ist unser Ziel, was ist irgendwie das Ziel des Unternehmers und passt das irgendwie zusammen. So, und erst dann, glaube ich, kommt man dann so in diese klassischen technischen Themen, wo man sagt, Mensch, was hast du eigentlich bis jetzt entwickelt, wie hast du das Unternehmen aufgestellt? Ne? Hast du irgendwie überall die richtigen Leute? Hast du eine vernünftige Organisationsstruktur? Hast du ein Second-Line-Management, was dich auch unterstützt? Auch insbesondere dann, wenn du so einen ausführlichen Prozess dann machst, einen M&A-Prozess, Ich glaube, die Hörer, die dich hier hören, die wissen schon ungefähr, was das ist und auch was das bedeutet an Anstrengungen, zusätzliche Anstrengungen neben dem operativen Geschäft, das wir auch kennen, dass man so einen Prozess dann auch vernünftig fährt mit entsprechenden Informationen, die man dem Käufer zur Verfügung stellt, der dann sonst irgendwann das Interesse verliert, wenn es zu lang dauert. Also da sind sehr, sehr viele, sagen wir, Bausteine, überhaupt diesen Prozess auch dann zu machen. Ne? Also ich weiß nicht, wie deine Zahlen sind, Daniel, kannst du gerne korrigieren, aber 60% der eigentlich angebahnten Transaktionen, die finden dann auch nicht statt, ne? Also eine sehr, sehr hohe No-Show- oder Failure-Quote von Transaktionen, die man eigentlich so nicht wahrnimmt. Das ist klassisch wie mit einem Startup, ne? Die Facebooks-Act sieht man alle, aber davor sind halt irgendwie 1000 Unternehmen gestorben, ne? Und so ist es bei M&A-Prozessen auch so ein bisschen, dass eine sehr, sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass irgendwas schief geht, irgendwas nicht passt und dann funktioniert der Prozess nicht.
Ja, 60%, also ich kann es nur aus dem Bauch heraus sagen, ich habe das nie verifiziert, aber es ist natürlich so, dass beide Seiten sehr vollmundig immer an die Sache rangehen und deswegen scheitern auch so viele. Ich finde 60% sogar noch relativ hoch, also es fängt ja schon an mit dem Erstgespräch, man ist sympathisch oder nicht sympathisch. Da kann es auch perfekt zusammenpassen, wenn man sich unsympathisch ist, findet dieser Deal nicht statt. So, und das Zweite ist natürlich, ich gehe immer mit meinem bekannten Hockeystick ran und da kann mich halt die Gegenseite als potenzieller Käufer, kannst du mich nicht überzeugen, dass du dieses Wachstum plötzlich erreichst, wo du es die letzten 20 Jahre nicht erreicht hast. So der letzte Grund, wo es da vielleicht scheitert ist, da versucht man alles, man korrigiert auch den Wert des Unternehmens noch und dann ist die andere Seite sehr unflexibel, was bestimmte Regelungen angeht. Da habe ich nämlich auch schon einige Deals scheitern sehen, was Garantien und Einbehalte und Earnhout angeht. Ja. Und dann ist es irgendwann auch so, dass eine Seite sagt, das finde ich einfach nicht fair.
Also
und dann sagt, aus Prinzip machen wir das jetzt hier nicht mehr. Obwohl man eigentlich schon sehr weit war.
Also ich glaube, da kannst du noch eine Folge für dich, glaube ich, notieren. Dealstrukturierung und irgendwie, was funktioniert, was nicht funktioniert. Ich weiß nicht, ob du schon mal gemacht hast. Sicherlich auch nochmal eine Folge. Aber haben wir auch schon gehabt, ne? Also wir haben auch schon ein Team gehabt, wo der Unternehmer, obwohl er irgendwie total Lust hatte, dann irgendwie mit einem Ausschlag von einem LOI, den wir immer sehr ausführlich machen, weil wir da eigentlich eher schon ein kommerzielles Agreement finden und dann halt so einen DD-Prozess abzufrühstücken, nicht um irgendwie Preise wandeln, sondern um da stabil zu bleiben. So der dann sagte, also mit dem ganzen Paperwork, da könnt ihr mich mal hinterm Berg, aber das funktioniert überhaupt nicht, ja. So, und dann ist es halt dann auch vorbei, ne?
Ja. Kann ich so gut nachvollziehen, ne? Was da an Papier von Anwälten fabriziert wird. Okay. Ah, gut, das heißt, ich fasse mal einmal kurz zusammen, ne? Also fragt euch erstens über das Why. Warum wollt ihr die verkaufen? Wie soll so eine Struktur aussehen? Bin ich doch selber Part davon oder will ich rausgehen? Zweitens, stellt euer Unternehmen, das ist unabhängig von irgendeinem Deal, stellt euer Unternehmen vernünftig auf. Zweite Führungsebene, guckt genau beim Reporting hin, wo sind die Bereiche, die gut funktionieren, wo funktionieren die nicht gut, wo habt ihr vielleicht auch HR-Themen, die geklärt werden müssen, wo sind Risiken etc. Und das Letzte ist, seid euch bewusst, dass so ein M&A-Prozess auch sehr anstrengend ist und je besser man vorbereitet ist und auch die Begriffe kennt und weiß, was auf einen zukommt, desto besser kann man auch und stressfreier und mit besserem Schlaf durch diesen Prozess durchkommen.
Super zusammengefasst, danke, ja.
Ja, super, Eike Nick, das ist sehr gut. Dann ist als Letztes, du kennst den Podcast, das Outro, wie man dich erreicht, du hast eben schon mal LinkedIn gesagt, ich sag wieder, ich hinterlege das natürlich und natürlich, falls du eine hast, vielleicht noch eine Buchempfehlung, kann natürlich zu dem Thema sein, wenn du sagst, das Buch hat mir echt immer geholfen, weil ich nehme auch jede andere, um meine eigene Bücherliste zu füllen.
Ja, sehr gerne, also mich erreicht man sehr gut via LinkedIn, Eike C. Frerichs, C steht für Christian. Da könnt ihr mich erreichen, bin ich auch immer sehr responsive. Ansonsten per E-Mail hinterlegt dann der Daniel. Ja, schreibt mich gerne an. Wir freuen uns sehr über Kontakte im Unternehmerbereich, gerne auch im Beraterbereich. Weiter unser Netzwerk und ich freue mich wirklich für jeden, der Antwort noch für jeden, der uns hier anspricht. Bezüglich Buchempfehlungen, mein Buch, was ich immer referenziere und was auch in verschiedenen Situationen sehr viel Mehrwert liefert, ist Deep Work von Cal Newport. Würde ich mal fragen, ob das bei dir schon im Bücherregal steht?
Nee, das habe ich in der Tat, ist das ein Buch, was ich noch nicht habe. Ich will nicht ausschließen, dass es im Bücherregal steht, weil meine Frau auch sehr viel liest.
Also ich will es nicht kurz abreißen, aber das Buch ist sehr empfehlenswert. Es geht um Deep Work, also tiefe Arbeit. Wie bin ich fokussiert? Wie bringe ich Themen voran? Wie bringe ich mein Gehirn dazu, dass ich halt in einen Flow komme? Und wie lange muss ich arbeiten, um bestimmte Skills zu erreichen? Da geht es dann über NHL-Player, wann die sozusagen anfangen und wie ich mit 10.000 Stunden irgendwie der beste Violinspieler der Welt werde. Also das sind wirklich sehr, sehr viele Hinweise und Gedankenspiele, die einem helfen, fokussiert zu bleiben. Auch manchmal, also immer auch ein Nein zu sagen. Also was ist meine No-List und nicht meine To-Do-List, sondern was ist meine No-List zum Beispiel? Also kann ich nur wärmstens empfehlen.
Super, kommt sofort auf meine Bücherliste. Eike, vielen Dank. Ich glaube, das war eine super spannende Folge und auch vielen Dank vor allem, dass du so offen und ehrlich warst und auf alles hier so geantwortet hast, weil das ja, achte ich nicht als selbstverständlich, ne? Weil das ist ja schon viele Insights, die du gegeben hast. Und ich nehme dich auch beim Wort, dass wir uns nach der, vielleicht muss ja nicht die 10. sein, aber irgendwann hier wieder treffen und mal gucken, was du dann zu berichten hast. Und bis dahin total viel Erfolg mit dem, was ihr vorhabt. Ja, und wir bleiben sowieso in Kontakt. Vielen Dank, Eike.
Ganz herzlichen Dank, Daniel. Hat mich sehr gefreut. Danke und ebenso viel Erfolg.
Ja, danke. Tschüss.